Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute geht es um ein Thema, das vermutlich alle Eltern kennen: Gefühle. Und zwar nicht die netten, entspannten, ach wie schön, wir kuscheln gerade Gefühle, sondern die richtig großen, die einen beim Abendbrot den Schweiß auf die Stirn treiben, wenn das Kind beschließt, dass die Gurkenscheiben heute in Herzform hätten sein müssen. Und genau darüber sprechen wir mit Kirin Deuritzbacher. Sie ist Ergotherapeutin, Familienberaterin und selbst Mama von 3 Kindern. Und sie weiß ziemlich genau, wie man diese großen Gefühle begleiten kann, ohne selbst unterzugehen. Also, wir tauchen ein in die Welt der starken Gefühle und versprochen, es wird nicht nur ernst, sondern auch leicht und alltagstauglich. Herzlich willkommen, Kirin.
Hallo.
Liebe Kirin, du hast ja über dieses spannende Thema ein Buch geschrieben. Es heißt Starke Gefühle, starker Halt, Selbstregulation für dein Kind und dich. Was hat dich denn dazu bewegt, ein Buch über starke Gefühle bei Kindern und Eltern zu schreiben?
Also zum einen arbeite ich seit 2003 mit Familien und mir ist dann und wann das Thema untergekommen. Erst als Ergotherapeutin, jetzt in der Familienberatung seit 2018. Das ist öfters mal Thema. Starke Gefühle beim Kind, bei einem selber. Mhm. Und gleichzeitig, du hast es gerade erwähnt, ich bin Mama von 3 Kindern und es begegnet mir auch dann und wann. Und es ist, ja, vielleicht sogar der Punkt, es ist als Ergotherapeutin und Coach ist manchmal leichter, aus der Ferne zu berichten, wie leicht das ist und wie man die Kinder da begleiten muss oder sollte. Und ich schreibe es auch in diesem Buch. Ich hatte da einen Moment, wo ich sehr frustriert im Bett saß, weil es mir eben nicht, ich hatte eure Bücher, ich glaube, ja, eure Bücher gab es schon gelesen. Also man hat ja oft so, wenn man so unterwegs ist wie wir, bedürfnisorientiert Vorstellungen, wie man das macht mit den Kindern. Mhm. Sie liebevoll durch ihre Wut begleiten. Das wollte ich so festmachen. Und es war ein Tag, wo es mir so gar nicht gelungen war. Und ich so frustig war und sowas. Und dann, genau, begegnete mir da sozusagen so ein Weg irgendwie. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, eigentlich um mein Kind besser in seiner Wut zu begleiten. Und habe aber einfach auch gemerkt, das war erstmal ein Weg für mich. Es war erstmal ein Weg für mich, mich in meiner Wut kennenzulernen. Und ja, dass ich erstmal den Umgang mit diesen Gefühlen lernen darf, um dann meine Kinder gut zu begleiten.
In deinem Buch sprichst du ja davon, dass Gefühle ein Kompass sein können. Wie meinst du das genau?
Genau, ganz oft, das beobachte ich, oder das ist ganz viel in meinen Beratungen, dass es irgendwie ganz viel darum geht, Gefühle wegzumachen. Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kind nicht mehr wütend ist, dass es nicht mehr Angst hat und, dass Gefühle doof sein sollen. Und darum geht es eben überhaupt nicht, weil in erster Linie, weil, also gerade, wann werden wir wütend? Was ist sozusagen das Geschenk von der Wut? Wenn jemand über unsere Grenzen geht, wenn unsere Werte verletzt werden, wenn wir etwas ungerecht finden. Und diesen Impuls, also es wäre schlimm, wenn man gar keine Wut mehr hätte, weil dann würden einem lauter Leute über die Grenze gehen. Angst ist, um achtsam zu sein, vorsichtig zu sein. Manchmal kennt man 3-Jährige, die keine Angst vor der Straße haben. Das ist Mist. So. Ja. Deshalb ist so dieser erste Impuls darf sein, natürlich muss, heißt es nicht, dass das 3-jährige Kind dann voller Wut seinem Bruder irgendwie die Schranke auf den Kopf hauen darf oder irgendwie sowas. Also wie man dann damit umgeht, das sind zweite Wege. Aber dieser erste Impuls, Gefühle sind ein Kompass, wir dürfen da hinhören, hinschauen und den erstmal zuhören, finde ich, ist sehr, sehr wichtig.
Ja, unbedingt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so Gefühle von Angst begleiten uns häufig. Es gibt ja auch noch andere Grundgefühle, wie zum Beispiel Wut, Trauer oder Freude. Welche Rolle spielen die denn eigentlich im Familienalltag?
Die sind da. Die sind da, die spielen. Also das ist so, das können wir uns nicht aussuchen. Ich weiß es nicht, wenn man sich aussuchen könnte, also ich will ein Kind und ich nehme das und das Gefühl dazu. Das ist, weiß das ich nicht.
Ich nehme die Freude.
Ich nehme Freude und Glück. So, ich zahle auch das Doppelte dafür. Ist einfach nicht. Also es ist, glaube ich, etwas, was wir annehmen dürfen und akzeptieren dürfen. und eben nicht dagegen ankämpfen und dann eben auch die Wichtigkeit dazu haben und dann einen Umgang damit lernen. Wir Großen als erstes mal einen Umgang damit und dann die Kleinen damit begleiten. Und viele von uns durften und konnten das sozusagen ja nicht. Und man merkt das dann manchmal. Also Marshall Rosenberg sagt auch ein bisschen zu dem Thema, der Begründer der gewaltfreien
Kommunikation.
Dass Depression die Belohnung fürs Bravsein ist. Also wenn man immer alles runterschluckt, ist das nicht gesund für uns. Und also die Studienlage zeigt es auch sehr deutlich, dass der Stress im System steigt, wenn man ganz viele Gefühle einfach immer nur runterschluckt und die versucht zu vermeiden. Das ist sozusagen nicht die beste Lösung.
Nicht günstig, ja. Okay, ja. Du hast jetzt gerade schon auch gesagt, dass bei deinem eigenen Weg, als du gemerkt hast, du willst die Gefühle deiner eigenen Kinder regulieren, du erstmal bei dir selber gelandet bist. Warum ist es denn so wichtig, dass wir Eltern unsere eigenen Gefühle gut kennen und verstehen?
Weil uns sonst die Gefühle unserer Kinder völlig in Not bringen.
Mhm.
Also in beide Richtungen sozusagen, dass wir völlig überfordert sind und ganz still und ganz leise werden oder dann auch ausflippen oder dass wir die Gefühle der Kinder dann, also ja, sie bringen uns, glaube ich, in Not. Wie sich das zeigt, ist ganz unterschiedlich. Und damit Kinder, also ein Kind kommt mit einem noch nicht ganz fertigen Nervensystem auf die Welt. Das ist noch unsicher. Und es braucht ganz viel unsere Begleitung, um da einen guten Umgang mitzufinden. Wenn wir aber selber nicht diesen Umgang haben. Also Regulation von Gefühlen kann nur durch Koregulation gelingen und nicht durch Unterdrückung. Und ich sag, wenn wir so das Bild haben, dass das Kind darf halt in diesem Wald der Gefühle, oder ich habe es in meinem Buch, in Planeten tatsächlich, ein Weltall von Gefühlen und darf lernen, seine Rakete zu steuern. Auf dem Planeten, der gerade wichtig ist. Aber es muss lernen, wie die Rakete gesteuert werden kann. Mhm. Und da braucht es Hilfe von seinen Eltern. Das kann es nicht alleine lernen. Mhm. Wenn wir die Rakete, aber unsere eigene Rakete nicht steuern können, dann können wir auch nicht dem Kind zeigen, wo jetzt die Strecke da ist und wie man das machen kann.
Mhm. Okay.
Dann sind wir quasi lost in space.
Ja.
Lass uns mal über eins der, glaube ich, anstrengendsten Gefühle sprechen, die Wut. Gibt es denn da so Missverständnisse, die dir in deinem Alltag oft begegnen, wenn es darum geht?
Ja, absolut. Ich glaube, das haben wir auch ein paar Mal angesprochen, dass Wut böse ist und dass Wut weg muss.
Mhm.
Wut ist was ganz Gesundes. Wir dürfen einen Umgang damit finden, aber wir dürfen ihr erstmal zuhören. Absolut. Ich habe jetzt in meiner Arbeit öfters, ich arbeite ja viel mit Schulkindeltern, dass sie nach einem Lehrkraftgespräch manchmal irgendwie unglaublich wütend sind. Und dann gucken wir nochmal, dass es oft ist, dass sie Dinge nicht erwähnt haben oder nicht angesprochen haben, die ihnen wichtig sind. Oder, keine Ahnung, wenn ich gerade Politik manchmal mitkriege, werde ich wütend, weil es einfach gegen meine Werte auch manchmal geht. Und Wut hat viel mit unseren eigenen Grenzen und Werten zu tun. Und da ist es wichtig zuzuhören, weil die sind wichtig.
Hm.
Auch für unsere psychische Gesundheit und die von unseren Kindern.
Du arbeitest viel mit dem Nervensystem. Wie hängen denn so Körperempfindungen und Emotionen zusammen?
Genau, das ist super spannend. Da streitet sich gerade auch die Wissenschaft.
Mhm.
Da ist Lisa Barrett-Feldmann, die zieht übrigens mit ihren Forschungen ganz viel Wut auf sich, weil sie Altes hinterfragt und ganz viele, die da ganz lange geforscht haben, jetzt ganz schön wütend sind, dass ihre Theorien sozusagen eigentlich ja abgelöst werden. Lisa Barrett-Feldmann hat sozusagen das Konstruktionsmodell. Also es sind Körperempfindungen, innere Körperempfindungen, die unser Körper wahrnimmt. Dazu gehört der Herzschlag, die Atmung, wird es einem warm, wird es einem kalt, ein Hungergefühl, irgendwie ein Druck im Bauch. Und diese Wahrnehmung, also das ist alles unterbewusst, wird aber eben gespeichert. Das äußere Umfeld wird auch dazu gespeichert und dann wird es abgeglichen mit Erfahrungen, die man hat, mit einer Vorhersage auch vorher. Also es sind sozusagen Körperempfindungen, die an Erfahrungen gekoppelt werden.
Mhm.
Und sie schreibt in ihrem Buch ein ganz lustiges Beispiel. Sie war voll in der Forschung, hat ganz viel irgendwie einfach nur immer im Büro gesessen, geforscht. Und da hat ein Kollege sie gefragt, ob sie mit ihm essen gehen möchte. Und sie richtig hatte sie nicht Lust. Sie fand ihn nicht besonders attraktiv. Aber sie hat sich gedacht, könnte sie mal machen, müsste sie mal machen. Sie ist irgendwie nur noch im Büro. Sie braucht mal ja, bisschen leben. Und dann ist sie mit ihm essen gegangen und schon vorher hat sie gemerkt, okay, die Hände werden ein bisschen warm, die Backen sind ein bisschen rot, der Bauch rumort ein bisschen. Und der Abend war dann nett und sie hat gedacht, puh, vielleicht findet sie ihn doch attraktiv und hat sich zu einem zweiten Date mit ihm verabredet. Und genauso die Hände, die schwitzig waren und es war irgendwie, ja. Genau, sie ist dann nach Hause gekommen und hat gemerkt, sie hat eine Magen-Darm-Grippe entwickelt. Also sie hat diese körperlichen Symptome in dieses Umfeld gepackt und als sie sich das nächste Mal ohne Magen-Darm-Grippe mit dem Kollegen getroffen hat,
war das Kribbeln weg.
Genau, das Kribbeln war weg. Und das zeigt es eben auch, wie das sind, diese Gefühle sind nicht total universell, die sind eben von Erfahrungen geprägt. Und wenn wir unseren Kindern die Erfahrung schenken können, sicher in der Wut zu sein, dass sie okay sind in ihrer Wut, dann können sie einen viel besseren Umgang mit der Wut finden. Man müssen nicht immer denken, Wut, ich bin scheiße, ich bin nicht gut genug, Wut ist gefährlich, sondern, oh ja, da ist eine Wut. Wie gehe ich damit um? Ja, also da lohnt sich's, loszugehen für die Kinder und für uns.
Jetzt hast du schon gesagt, dass für Kinder ganz wichtig ist, dass sie Regulation von außen erhalten. Das ist ja die sogenannte Koregulation. Kannst du kurz erklären, inwiefern sich Koregulation und Selbstregulation unterscheiden?
Also Selbstregulation ist, dass ich, also wir nicht dieses Beispiel eben habe, dieses All der Gefühlsplaneten. Es gibt unterschiedliche Gefühlsplaneten und es ist gut, dass wir zwischen denen hin und her gehen können. Und Selbstregulation ist, dass ich sozusagen meine Rakete selber steuern kann. Ich kann mich selbst regulieren, ich kann wütend sein und mich dann selbst wieder in eine Zufriedenheit bringen. Ich kann Angst haben und kann dann selber mit meiner Angst umgehen. Und Koregulation ist, ich habe Hilfe dafür. Jemand ist da und gibt mir ein Stück von seiner Regulation ab. Dabei ist wichtig zu verstehen, Regulation geht in alle Richtungen. Also wenn ich mit lauter Menschen zusammen bin, die Angst haben, geben sie mir auch viel leichter ein Stück Angst ab. Und Kinder sind absolut abhängig von Koregulation. Das Nervensystem entwickelt sich erstmal. Mhm. Also solche Ideen wie jedes Kind kann schlafen lernen, man lässt das Kind einfach so lange schreien, bis es sich anscheinend selbst reguliert. Das stimmt nicht. Das geht dann in den Kollaps. Das ist keine Regulation. Mhm. Das geht erst dann im Kleinkindalter langsam los. Und aber Koregulation, es ist nicht so ein Alter, dann braucht man keine Koregulation mehr. Also ich habe immer noch Situationen, wo ich Freundinnen anrufe, wenn es mir zu viel ist. In Therapie, in Coaching passiert sowas ganz viel. Also Koregulation darf immer wichtig sein, aber natürlich, ich kann inzwischen einige Gefühle auch alleine managen sozusagen.
Und welche Rolle spielt Stress da bei der sowohl Regulation als auch Koregulation? Ich kann mir vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Stress ist sozusagen ein bisschen ein Gaspedal von dieser Rakete. Und es wird nicht einfacher unter Stress, die Rakete zielgenau zu navigieren. Mhm. Also Wut unter Stress und umso stressiger unser Alltag ist sozusagen oder wir uns auch mit unseren eigenen Gedanken da nochmal Stress reinhauen, wird es halt einfach nochmal super schwieriger. Und wenn wir schaffen, Stress rauszunehmen, ist eigentlich schon mehr Regulation reinzugeben, dass es bewusster steuerbar sein kann.
Okay. Du hast ja im Buch 33 Körperübungen zusammengestellt. Wie genau hast du die denn ausgewählt und zusammengestellt?
Also manches sind einfach erprobte Übungen, die ich dann auch angepasst habe, dass sie gut mit Kindern möglich sind. Dann genau bin ich ja Ergotherapeutin, Embodiment-Coachin. Also ich weiß einfach sehr viel über das Nervensystem und Regulation über den Körper und die Sinneswahrnehmungen. Und ich hatte tatsächlich für das Buch eine Pilotgruppe, mit denen ich mit 20 Familien bin ich losgegangen und habe sozusagen alles, was in dem Buch ist, auch mit dem Planetensystem sozusagen getestet. Und die haben mir auch nochmal Rückmeldungen gegeben, was besonders gut bei ihnen ist. Natürlich habe ich hier zu Hause auch 3 kleine Raketen, mit denen man gut üben und testen kann. Genau, daher ist es eine Mischung aus bewährten Übungen, aus einfach Wissen von mir nochmal zusammengestellt und dann erprobt und dann immer wieder so angepasst, dass es eben auch, manche sind einfach aus der Erwachsenentherapie, die ich dann in noch spielerischer umgestellt habe, wie man das mit Kindern dann machen kann.
Und kannst du uns jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei Übungen nennen, die du besonders alltagstauglich für hektische Situationen findest?
Genau, ich ganz persönlich nutze ganz gerne imaginäre Luftballons, die ich in meiner Hosentasche habe. Und wenn ein Kind wirklich Angst hat oder sich irgendwie sehr in ein Gefühl verbeißt und viel Stress ist, dann hole ich meine imaginären Luftballons aus der Hosentasche und frage mein Kind, ob es gelb oder grün oder blau haben möchte. Dann sucht sich das Kind diesen Luftballon aus und dann pusten wir gemeinsam ganz fest diesen imaginären Luftballon auf. Und dadurch aktivieren wir einfach die tiefe Bauchatmung. Der Atem geht ganz tief in den Bauch und das signalisiert unserem Nervensystem, unser Gehirn, ich bin sicher. Es kommt Sicherheit ins System, Aktivierung kommt aus dem System und so kann dann da über den Körper einfach Regulation nochmal unterstützt werden. Genau, eine andere Übung, das ist der Flamingo. Da kann man sich sozusagen wie ein Flamingo auf ein Bein stellen. Und da wird auch ganz viel im Körper aktiviert. Durch diesen Gleichgewichtsreiz, durch diesen Fokus nach vorne, die aufrechte hinten im Hals, der Vagusnerv. Also da werden einfach bestimmte Zentren bei uns stimuliert, die auch Fokus in die Mitte sein können. Ja.
Woran erkenne ich denn jetzt als Elternteil, ob mein Kind gerade von mir eine Koregulation benötigt oder vielleicht schon in die Selbstregulation gehen kann?
Mein erster Ansatz wäre da, dass ich erstmal gucken darf, dass ich in meine Regulation gehe, weil erst dann kann ich das unterscheiden. Ich komme gerade aus einer Beratung, da ging es ganz viel darum, dass das Kind ja ganz fürchterliche Sorgen und ganz viel Thema hat. Im Laufe der Beratung stellte sich raus, es ging gar nicht ums Kind. Das ist mit der Situation sehr gut umgegangen. Also, dass wir das gut unterscheiden können, ist erstmal, dass wir aus der Sicherheit herauskommen können. Und dann entscheiden können, ist unser Kind, hat es jetzt gerade Wut? Dabei muss ich auch sagen, also Koregulation, ist nicht immer ein total aktiver Prozess. Also gerade wenn ein Kind einen totalen Wutanfall hat, ist das, was wir machen können, dabei zu sitzen, in Ruhe dabei zu sitzen. Und indem wir in Ruhe dabei sitzen, geben wir schon sozusagen genügend Regulation ab.
Okay.
So, daher, ich finde die Frage spannend, woran erkenne ich das? Ich glaube, wenn man sein Kind kennenlernt, immer mehr selber reguliert ist, dass man die Kurve irgendwie ja, mitkriegt. Wenn es natürlich im Nachhinein viele Ängste darum hat oder also wenn es zum Beispiel jetzt eine Angstsituation ist und das Kind es dann irgendwie wuppt und dann zu Hause oder später ganz viel Wutanfälle hat oder völlig erschöpft ist oder so, dann war es vielleicht ein Ticken zu viel. Dann hätte es vielleicht nochmal mehr Unterstützung gebraucht. Und gleichzeitig ist davon ein Ausprobieren sein. Das ist also... Da fällt mir nicht so die universelle Antwort ein. Da fällt mir eher die Antwort ein, probiert euch aus, vertraut euch im Prozess, seid mutig und macht mal Fehler. Ihr dürft euch da kennenlernen dabei.
Zumal man kann ja dann auch am Ende, also zu Hause dann halt, also wenn es dann zu viel war, die Situation, kann man ja dann zu Hause einfach dann koregulieren und schauen, okay, offenbar war es zu viel und jetzt helfe ich dir.
Absolut.
Durch diese Situation durch, genau.
Ja. Absolut. Koregulation ist nichts, was auch immer, also umso älter die Kinder sind, umso entfernter kann es eben auch sein. Also ein typisches Beispiel kennen, glaube ich, viele. Ein Kind kommt von der Schule und bringt dann erstmal ganz schön viel Wut mit oder auch Erschöpfung mit. Dann ist es sozusagen in der Schule viel gewesen und es bringt diesen Rucksack mit. Aber für viele Kinder ist es sozusagen okay. Und wenn wir dann da stabil sind, wenn wir dann gut reguliert sind und unser etwas überreiztes Kind einfach in den Arm nehmen können, gelassen ihm zuhören können, wie blöd die Lehrer heute waren oder wie doof es war, heute im Fußball zu verlieren oder so. Also können wir sozusagen im Nachhinein da auch noch viel machen. Also diese Schale an... Ja, Reizen oder Regulation, die wird auch größer. Also man kann, oder der Rucksack, wo das rein kann, wird größer. Und man kann das, also ich gehe einmal im Monat zur Therapie. das reicht mir sozusagen, das tut mir gut. So, und alles andere schaffe ich ganz gut selber. Ich habe auch noch Freundinnen, die was abbekommen, aber mir hilft es dann auch manchmal einfach zu wissen, okay, Sonntag mache ich wieder was Schönes mit meiner Freundin, da kann ich drüber sprechen, das ist gut. Und dann geht mein Rucksack sozusagen bis zum Wochenende wieder. Und dann erzähle ich ihr das einmal, kriege da die richtigen Worte für. Also auch so kann Regulation aussehen. Eben umso älter man ist und umso mehr Erfahrung man mehr hat, ja, umso größer ist der Rucksack.
Jetzt haben ja viele Menschen, die jetzt gerade Eltern selbst sind von kleinen Kindern, in ihrer Kindheit selber eher gelernt, Gefühle zu unterdrücken. Also so negative Gefühle nicht zu fühlen, sondern wegzudrücken, die sind schlimm, die darf man nicht haben und so weiter. Das hat natürlich Folgen für das Begleiten ihrer Kinder, das hast du ja schon gesagt. Was können Eltern tun, wenn sie jetzt merken, dass sie immer wieder mit der Wut oder auch mit der Angst ihres Kindes da an eigene Grenzen stoßen und sie die gar nicht so richtig begleiten können?
Genau, also ich glaube, jeder darf einfach mutig sein, ein bisschen losgehen und zum Beispiel eben das Buch lesen, eure Bücher lesen, also über Wissen daran zu kommen, seine Erfahrung machen. Wenn man jetzt, wie du, genau, man muss bereit sein zu scheitern, mal auch zu doll wütend zu sein, sich auch ein bisschen überfordert zu fühlen, dass es hat alles, genau, mutig sein, da reinzugehen, zu verstehen, dass es wichtig ist. Und gleichzeitig der Punkt, wo du sagst, man kommt immer wieder an seine Grenzen und merkt, dass Veränderung zu weh tut oder nicht, dann ist absolut Unterstützung holen. Da sich auch nochmal, also wie gesagt, eine gesunde Regulation braucht Koregulation. Und wenn man diese Koregulation nie bekommen hat, man braucht die, man kann die nicht rein über den Kopf lernen. Und dann ist es eine absolute Kompetenz, sich da Unterstützung zu holen in Beratung, Coaching oder eben auch Therapie.
Okay. Wie lassen sich dann Gefühle in den Familienalltag integrieren, ohne dass uns das zusätzlichen Stress macht?
Ich finde die Frage ein bisschen tricky. Zusätzlicher
Stress. Die Gefühle sind ja da.
Die Gefühle sind da. Wir können es uns nicht aussuchen. Ja. Wenn wir eben gegen sie ankämpfen, dann macht es uns eher Stress. Aber auch da ist so eine Akzeptanz. Ja, verdammter Scheiß. Ein Kind ist mal wütend. Und ja, es ist anstrengend. So, vielleicht auch, was wir ja auch, ich sehe in meinem Konfliktebuch hatte, auch so diese Erwartungshaltung. Ja, wir wollen schön ein Sonntagsfrühstück machen. Wir haben mal Zeit miteinander, dann kommt ein Wutanfall um die Ecke. Ja, dann hat der jetzt mal am Sonntagvormittag Zeit. So ein bisschen. Genau. Und umso besser wir es eben lernen, mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen, umso, ja, ich beschreibe gerne, ein gesunder Umgang mit Gefühlen ist wie Wellenreiten. Die Wellen kommen, die können wir nicht vermeiden. Aber wir können eben lernen, die Wellen zu reiten und dass uns nicht mehr jede Welle volle Pulle ins Gesicht prescht. So, das ist ein Prozess, den wir machen können. Und so würde ich sagen, es ist weniger Stress, sozusagen die Wellen zu reiten, sie anzunehmen, Umgang damit zu finden, sie zu regulieren, als jedes Mal irgendwie die Welle volle Pulle ins Gesicht geschlagen zu bekommen.
Okay. Und hast du irgendwie Rituale oder, keine Ahnung, Routinen, die dir besonders, oder wo du sagst, das hilft Eltern besonders gut, um irgendwie im Alltag so ein bisschen Entspannung zu bekommen?
Absolut. Das war eure Frage ja vorher. Stress lässt uns nicht besser werden. Und daher ist es sehr wichtig und sehr gut, wieder eben auch Wut aufs Kind kann einfach auch sein, wo sind meine Grenzen? Also meine eigene Stressregulation, meine eigene Stresshygiene. Ich erzähle, lange war der entscheidende Punkt, ob ich meine drei Kinder friedlich ins Bett bekomme, ja oder nein, ob ich mir vorher nochmal eine Pause gönne oder ob ich eine Mittagspause mache. Ich für mich habe in meinen Alltag sehr viel Bewegung inzwischen integriert. Spaziergänge, weil ich die einfach brauche, um in einem Zustand zu sein, wenn wir wieder dieses Bild nehmen von einem Rucksack, dass ich eben dafür sorge, dass mein Rucksack leer ist und dass ich auch an mir zum Beispiel arbeite. Und wenn mein Chef, den ich jetzt nicht mehr habe, sage, mach da und da 5 Überstunden, ich mich aber nicht traue, bei meinem Chef zu sagen, nein, ich kann nicht die Überstunden machen, ich mache die Überstunden, bin völlig gestresst und dann explodiere ich am Kind. So. Ja, also die eigene Stresshygiene ist ein wichtiger Punkt und auch Regulation. Also Regulation muss nicht nur in dem Moment stattfinden. Also ein ganz, ja, ich übe mit vielen Familien 3-mal am Tag ein Check-in zu machen. Einfach eine Minute Nicht mal, es können 30 Sekunden sein, einatmen, ausatmen. Wie geht es mir gerade eigentlich? Habe ich eigentlich, was in diesen Stress auch total reingrätscht sozusagen oder ihn verstärkt, sind ungestillte Bedürfnisse. Wie oft gehen wir nicht auf Toilette, wenn wir eigentlich auf Toilette müssen? Wie oft trinken wir nichts, wenn wir eigentlich Durst haben?
Und, ne? Ständig.
Ja, und das sind, die machen Stress in unserem System. Das kriegen wir nicht mehr mit, aber unser Körper signalisiert die ganze Zeit Blase voll, Blase voll, Blase voll, Blase voll, Blase voll. Durst, 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 Durst. Und das können wir uns sparen. Dann gehen wir einfach auf Toilette. Also ich bin auch Typ. Also ich merke, ich könnte jetzt auch was trinken, habe aber jetzt hier gerade nicht so. Aber das sind wirklich so. Und das übe ich mit Familien. Und das spielt im Buch auch eine große Rolle. Auf Toilette geht, wenn man auf Toilette muss. Essen, wenn man Hunger hat. Mhm. Die richtige Temperatur. Ja, genau. So, diese Basissachen sind auch ein wichtiger Punkt.
Mhm. Jetzt gelingt es uns ja manchmal nicht so gut oder schnell zu regulieren. Und dann passiert das, was eigentlich mit am herausforderndsten im Elternalltag ist. Unser Kind kriegt einen riesigen Wutanfall oder sogar einen Meltdown. Was empfiehlst du denn Familien in so akuten Notfallsituationen? Wie kann ich das gut begleiten?
Genau, da habe ich im Buch sozusagen 6 Schritte aufgearbeitet, an denen man sich orientieren kann. Und der erste Schritt, wir haben ihn an manchen Stellen schon erwähnt, ist einfach Fokus auf mich. Mhm. Ich gebe Regulation ab. Und natürlich ist so ein Meltdown nicht das Leichteste. Und vielleicht können wir auch wieder die Anforderung lassen, dass wir das total tiefenentspannt lassen. Aber vielleicht steigen wir nicht auf 120 ein, sondern schaffen es nur mit 80 km/h da in diesen Sturm reinzugehen. Also erstmal Fokus auf mich.
Also Meltdown ist ja spezifisch für neurodivergente Menschen. Der Begriff, reden wir jetzt von einem Wutanfall oder von einem Meltdown wirklich?
Ich ordne es genau zu Neurodivergenz auf jeden Fall, aber ein Meltdown ist auf jeden Fall, dass eine völlige Überreizung ist, dass überhaupt kein Erreichen mehr ist. Mhm. Und Wut, genau, hat ja noch einen Kontext sozusagen. Und aber auch das, um das unterscheiden zu können, muss ich erstmal den Fokus auf mich richten.
Okay.
Mich halbwegs regulieren. Also du kannst das bei beidem eigentlich machen. Bei einem Wutanfall wirst du schneller durchkommen, wird es einfacher, schneller sein. Und bei einem Meltdown brauchst du ein bisschen mehr Geduld und noch ein bisschen mehr eigene Regulation dabei. Genau, und dann ist es das Erste sozusagen, wenn du dich reguliert hast, Schritt 1. Der zweite Schritt ist eben haltgebend in die Situation reinzugehen. Also nicht zu deinem Kind sagen, hör endlich auf, wütend zu sein, sondern hey, ich bin da. Ich höre dir zu. Ich bin erstmal hier und gebe Halt, weil ein Kind in Wut und ein Kind in einem Meltdown und noch viel mehr ist eher ein Notzustand. Es weiß gerade keine andere Lösung und dann braucht es Halt und nicht noch Kritik sozusagen. Mhm. Und um in Verbindung zu kommen, hilft es total, also bei einem Meltdown, da kann man sich das vielleicht sogar sparen, das weiß ich, muss man ein bisschen das Kind gucken. Bei einem Wutanfall ist es dann auf jeden Fall total hilfreich, eine Ja-Brücke aufzubauen. Zu fragen, oh, du willst jetzt unbedingt diese Marmelade. Ja. Also versuchen, Worte zu finden, damit das Kind Ja sagen kann. Mhm. Das genau funktioniert bei einem Wutanfall meistens ja, bei einem Meltdown ist das Kind manchmal so drüber, dass man einfach dieses Haltgeben sehr lange ausdehnen muss und darf. Dann ist eben noch ein weiterer Punkt, da muss man gucken, wenn man das Wutkind schon durch hat, dann muss es nicht unbedingt sein, aber ein weiterer Schritt kann sein, in Bewegung zu kommen. Manchmal, okay, wir können es gerade nicht lösen, wir gehen jetzt einfach irgendwie raus oder in ein anderes Zimmer oder so. Also wenn wir Gefühlsregulation verstehen, ist manchmal, wenn Gefühle zu stark werden, kommt man in so ein Erstarren rein und dann kommt der Körper in so ein Todstellreflex eher und dann überrumpeln einen die Gefühle total und es wird immer fester und wenn man dann einfach in leichte Bewegung kommen kann, das kann in, komm mal auf meinen Schoß, wenn das Kind voll auf dem Boden liegt sein. Es kann aber, manche Kinder brauchen auch mehr Temperament, komm, wir rennen mal die Treppe hoch oder runter. Das ist auch was Individuelles, aber der vierte Punkt wäre in Bewegung kommen. Dann der fünfte Punkt ist Worte dafür finden, was da eigentlich gerade passiert ist. Das kann aber für manche Kinder gerade nach einem Meltdown auch ein 2-3 Stunden später sein. Mhm. Also, dass wir jetzt direkt nach einem Wutanfall sprechen müssen, überfordert viele. Mhm. Manchmal ist es erstmal gut, wir sind in Bewegung gekommen, trinken Kakao zusammen, gehen Fußball spielen zusammen oder irgendwie so und lassen das Nervensystem sich erstmal runterbringen. Langfristig ist es eben aber schon wichtig und gut, auch Worte dafür zu finden, was mit einem passiert ist, was das war. Da ist die Studienlage auch sehr klar. Man nennt das Gefühlsgranularität. Also umso genauer man das beschreiben kann, was da in einem passiert und mit einem passiert, umso besser kann man das auch regulieren.
Okay.
Und der sechste Schritt wäre so sozusagen ein bisschen langfristig, wenn wir jetzt sehen, dass unser Kind immer abends beim Zähneputzen diesen Wutanfall bekommt oder da und da, dass wir sozusagen die Reiseroute einmal checken. Was passiert da eigentlich? Warum passiert da immer wieder die Wut? Warum ist da das gerade auch mit Meltdown? Warum, wie, wo wird das überreizt irgendwie so?
Mhm.
Ja.
Ah, okay. Und wenn wir jetzt nochmal zu deinem Buch zurückkommen, unser Podcast ist jetzt gleich zu Ende, aber was ist für dich der wichtigste Punkt aus deinem Buch, den du jetzt unbedingt den Eltern mitgeben möchtest?
Lasst euch darauf ein, dass Wellenreiten keinen Spaß machen. Es macht das Leben bunter, reicher. So. Also keine Angst vor den Gefühlen. Und ja, von mir aus auch Angst vor den Gefühlen, aber auch die Angst vor der Angst ist das Schlimmste eigentlich.
Ja. Und was sagst du Eltern, die sich manchmal überfordert fühlen? Was ist so die wichtigste Botschaft?
Elternsein ist Überforderung mit Ansage. Auch das anzunehmen. Ich bin auch überfordert manchmal.
Ja.
Und dann auch da wieder Stück für Stück gucken. Wir müssen nicht perfekt sein. Diese hier perfekte Gefühlsregulation, die ich aufgeschrieben habe. Das müssen wir nicht bei jedem Wutanfall perfekt machen. Wenn wir es irgendwann schaffen, 40-50% der großen Gefühle gesund zu begleiten, ist schon richtig, richtig gut. So, da geben wir genügend Erfahrungen mit, auf die das Kind dann super gut aufbauen kann. Also es geht hier überhaupt nicht um Perfektion, es geht um eine Richtung. Ja.
Ja, und wenn ihr diesen Podcast hört, ihr seid gut genug. Ihr macht ja schon, was ihr könnt und versucht aus verschiedenen Medien was mitzunehmen. Ja, gut genug sein ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke, liebe Kirin, für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, wir haben heute alle gemerkt, Gefühle sind gar nicht unsere Gegner, sondern eher sowas wie ja, sehr temperamentvolle Mitbewohner. Und manchmal braucht es eben ein bisschen Übung und ganz viel Humor, um mit ihnen klarzukommen. Vielen lieben Dank.
Ja, danke. Total schönes Bild. Mit Humor bin ich absolut bei dir und genau nette Mitbewohner, die wir einfach auch ein Stück besser kennenlernen dürfen. Danke für das schöne Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Uns auch. Und wenn ihr Lust habt, schaut unbedingt in Kirins Buch Starke Gefühle, starke Halt, Selbstregulation für dein Kind und dich rein. Da findet ihr nicht nur spannende Erklärungen, sondern eben auch die ganz praktischen Übungen, die ihr sofort ausprobieren könnt. Ihr könnt aktuell bei Instagram Kirins neues Buch gewinnen, also schaut gerne mal dort vorbei. Und wenn ihr jetzt noch Lust und Zeit habt, weitere Podcast-Folgen, zum Beispiel mit Kirin zu hören, dann ist vielleicht die Folge 109 etwas für euch. Darin haben wir über die Begleitung von Kindern in der Wackelzahnpubertät gesprochen, auch super spannend. Oder vielleicht ist für euch auch die Folge 150 interessant. Darin ging es darum, wie wir Konflikte in der Partnerschaft mit den Kindern nutzen, statt sie zu vermeiden. In jedem Fall wünschen wir euch allen viel Gelassenheit bei den nächsten großen und kleinen Gefühlen eurer Kinder und natürlich auch eurer eigenen. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen für heute Tschüss!
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.